ARD Sounds.
MDR Aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die Welt der Jobs wandelt sich gerade. Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise steigen die Arbeitslosenzahlen und davon betroffen sind sogar Branchen, denen eine rosige Zukunft prophezeit worden war. Da reden wir zum Beispiel über die Informatik- oder Ingenieurbranche. Aber auch hier ist zu beobachten, dass Stellen gestrichen werden und dass es also weniger Arbeitsangebote gibt. Und damit steigt der Druck auf Bewerberinnen und Bewerber. Für die Personalentscheider in den Firmen heißt das, dass sie nun wieder die Qual der Wahl haben und unter einer Vielzahl von Bewerbungen entscheiden können. Was das bedeutet, darüber reden wir mit der aktiven Personalerin Katharina Herrmann. Sie sitzt im Präsidium des Bundesverbands der Personalmanagerinnen und Manager. Ich grüße Sie.
Freue mich, dass ich hier bin, Herr Kochhalle.
Wie verändern sich die Entscheidungsprozesse, wenn viele Bewerbungen eingehen?
Hoffentlich verändern sich die Entscheidungsprozesse eigentlich gar nicht. Denn ein professionelles Arbeiten auch im Recruiting-Bereich heißt ja, man muss sich vorher überlegen, nach welchen Kriterien man eigentlich die Bewerbung filtert. Man macht da typischerweise so ein Wasserfallprinzip. Erst werden alle die außer dir, die das wichtigste Kriterium nicht erfüllen, sei es eine bestimmte fachliche Qualifikation, ne, oder eine bestimmte Erfahrung. Und dann kommt das zweitwichtigste etc. etc. Und am Ende bleibt von dem großen Stapel, auch wenn es ein digitaler Stapel ist, dann hoffentlich eine überschaubare und spannende Anzahl an Kandidatinnen und Kandidaten übrig.
Aber es macht doch bestimmt schon einen Unterschied, ob sie 50 Bewerbungen bekommen oder 500.
Das macht es natürlich, aber ich glaube, dann hat man im Zweifel mehr Kriterien und das ist leider auch gar nicht immer so einfach, dass man sagt, das muss einfach der und der Abschluss sein oder die und die Ausbildung oder man muss das Training gemacht haben, denn auch wenn es 500 Bewerbungen sind, sage ich Ihnen ganz offen, den perfekten Lebenslauf, den man sich da gemeinsam ausdenkt, den gibt es sowieso nicht und da muss man ein Gefühl dafür entwickeln, was sind eigentlich analoge und gleichwertige Fähigkeiten, welche Programmiersprache könnte es auch sein oder haben wir da vielleicht eine Bewerberin, Bewerber, die so lernbereit wirkt, dass da auch die Einarbeitung aus dem Nachbargebiet schnell funktionieren könnte? Und das muss man vorher einmal durchdacht haben, denn sonst sitzt man in der Tat völlig ratlos vor dem Stapel.
Können Sie mal ein Beispiel geben aus Ihrer praktischen Arbeit heraus? Also was sind das für Stellen, um das mal plastisch zu bekommen?
Ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel, als ich selbst mal in der Lage war, jemanden einzustellen. Da habe ich jemanden gesucht, der sich für die Arbeitgebermarke verantwortlich fühlt. Employer Branding, Neudeutsch. Und dann kann man natürlich schauen, wer hat denn sowas studiert. Dann gibt es Leute, die haben irgendwie Marketing studiert oder es gibt vielleicht irgendwo sogar eine Spezialisierung an der Hochschule und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, nein, es muss aber jemand sein, der was von Bildsprache versteht und jemand, der gut schreiben kann. Und das heißt, ich habe am Ende eingestellt einen promovierten Kunsthistoriker. Der hatte noch nie was mit Arbeitgebermarke gemacht, aber das Marketing kann man lernen, aber den Rest brachte er mit.
Also sprechen Sie tatsächlich dann gerade die an, die auf den ersten Blick gar nichts mit der Stellenbeschreibung zu tun haben, weil sie einen ganz anderen Zugang haben, einen ganz anderen Hintergrund haben, weil sie die Bildsprache beherrschen, weil sie aus der Kunstrichtung kommen.
Ich glaube, dass wir die gar nicht ansprechen, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg, denn oft genug gibt es ja auch irgendwie klassische Berufe mit entsprechend großen, gut qualifizierten Bewerbern. Aber ich finde, man darf die anderen nicht außen vor lassen. Da spreche ich vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Ich bin selber Geisteswissenschaftlerin. Das ist auch nicht der typische Eingang in den Personalbereich. Da hätte man für mich vielleicht jemanden haben wollen mit BWL und dann Vertiefungsrichtung Personal und Organisation. Das habe ich nicht mitgebracht und trotzdem darf ich heute in diesem wunderbaren Beruf arbeiten.
Wie aber entscheiden Sie dann am Ende? Also wenn auch mehrere gleichwertige Bewerber unterwegs sind, also aus der fachlichen Sicht heraus, welche Rolle spielen dann so Bauchgefühl, Menschenkenntnis, Gespür?
Es gibt natürlich irgendwie am Ende ein Gefühl von, da passt jemand gut in die Truppe. Denn der beste Fachexperte, der sich nicht integriert, der keinen Spaß an seinen Kollegen hat, wird wahrscheinlich auch nicht besonders produktiv sein und wird auch dem Team nicht helfen. Aber wir versuchen sonst natürlich, alles, was unsere Wahrnehmung beeinflussen könnte, möglichst auszuschalten. Im Englischen gibt es dafür diesen schönen Begriff Unconscious Bias, also diese unbewussten Verzerrungen. Und so ein klassischer Fehler im Recruiting ist dann der sogenannte Ähnlichkeitsfehler. Da habe ich eine Bewerberin vor mir und die hat an derselben Universität studiert wie ich und war vielleicht auch bei dem Arbeitgeber, den ich kenne. Und dann macht sie auch noch meine Lieblingssportart. Und dann ist psychologisch sehr gut untersucht, dass ich ganz unbewusst diese Kandidatin nicht nur sympathischer finde als die übrigen Bewerber, sondern auch kompetenter. Was ich dann mache, auch wenn ich jemanden sozusagen persönlich treffe, ist, ich schreibe dann zum Beispiel unten auf das Blatt, schönes Kleid habe ich auch. Dann weiß ich nachher, worauf ich angesprungen bin im Interview und kann dann nochmal irgendwie kritisch zwischen dem, was ich gehört und mitnotiert habe und dem, was man für die Stelle braucht, besser prüfen. Mhm. Aber ich glaube, diese eigenen Ablenkungen, diese kleinen Verführungen, sich selbst in klein, groß, dick, dünn, älter, jünger nochmal einzustellen, denen muss man widerstehen. Das ist der professionelle Anspruch in unserem Beruf.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell mit der Personalerin Katharina Herrmann. Sie sitzt im Präsidium des Bundesverbands der Personalmanagerinnen und Manager. Welche Rolle spielen Bewerbungsfotos?
Also früher waren die ja wirklich Usos. Gab es ja eigentlich keine Bewerbung und keinen Lebenslauf, den ich oben rechts irgendwie so ein Bild hatte. Das ist tatsächlich aus der Mode gekommen. Denn einerseits ist auch so ein klassischer Faktor für Verzerrungen. Es entscheiden die Kompetenzen, die Erfahrungen, nicht das Aussehen. Das muss man einfach immer wieder sagen. Und zweitens, ich meine, das Einzige, was es wirklich hilft, ist, dass ich vielleicht den Menschen, den ich am Empfang zum Gespräch abhole, leichter erkenne. Aber sonst brauche ich es nicht.
Wie locker darf es bei Bewerbungen über soziale Netzwerke zugehen? Oder ist das inzwischen der Weg schlechthin? Oder legen Sie eher Wert auf die klassische Form, also mit Mappe, mit Papier?
Mit Papier ist immer nicht so schön, weil die meisten Menschen ja doch irgendeine Art von Tool haben und dann muss es jemand scannen. Insofern wird Papier an vielen Stellen gar nicht so gerne gesehen. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Netzwerk an. Also eine Bewerbung über LinkedIn ist einfach eine Bewerbung wie jede andere auch. Und es gibt ja genug Recruiting-Tools, wo man einfach nur klickt und die Daten von LinkedIn sich dann direkt übertragen und man gar keinen Lebenslauf mehr schreiben muss. Das ist auch völlig okay. Interessanter finde ich so Social-Media-Plattformen. Viele Unternehmen nutzen die ja auch, so Instagram zum Beispiel, um ihre Stellen bekannter zu machen. Und da sage ich immer, der Kontext ändert ja nichts an der Qualität der Stelle und damit ändert er auch nichts daran, wie viel Mühe man sich mit seiner Bewerbung geben sollte.
Welche Rolle spielen dabei die Netzwerke? Also die Kontakte, die man mitbringt, die man hat, auch möglicherweise bis zu ihnen hinein ins Unternehmen, weil man schon mal was davon gehört hat. Wie ausschlaggebend kann das am Ende sein?
Also aus Unternehmenssicht sind diese Netzwerke eine sehr, sehr wichtige Quelle. Es gibt Unternehmen, bei denen ist dieses klassische Programm Mitarbeiter werben Mitarbeiter der ergiebigste Recruiting-Kanal und oft auch der günstigste, weil man eben keine hohen Marketingkosten irgendwie hat. Dazu kommt, dass diese eigenen Mitarbeiterinnen, die dann empfehlen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, schon sehr, sehr effektiv vorfiltern. Denn die kennen ja nicht nur die Unternehmenskultur, die kennen ja vielleicht sogar die konkrete Aufgabe und das Team. Und wenn die mit all diesen Rahmenbedingungen schon sagen, das könnte ein geeigneter Bewerber sein, dann sieht man schon, dass diese Kollegen typischerweise auch ganz erfolgreich sind in den weiteren Prozessen. Und am Ende hoffen wir, dass der Werbende eine Prämie bekommt. Aber sonst entstehen ja erstmal keine Kosten, also hochattraktiv.
Entscheidet bei gleichwertigen Bewerbungen, sagen wir mal, Sie haben da 5 Kandidaten auf den Tisch zu legen und können sich wirklich nicht entscheiden, am Ende die Gehaltsvorstellung?
Da würde ich als Personalerin immer meine Stimme erheben, wenn das am Ende sozusagen der Diskurs sein sollte. Denn es kann ja als Unternehmen nicht das Ziel sein, dass wir die günstigste Arbeitskraft einstellen, sondern dass wir auf Fähigkeiten, auf Ambitionen bauen, mit denen wir längerfristig erfolgreich sein können und nicht im Moment vielleicht einen Vorteil haben.
Aber ich würde mal sagen, Sie würden jetzt nicht den teuersten Kandidaten nehmen.
Nur dann, wenn er mich wirklich überzeugt. Oder vielleicht auch irgendwas mitbringt, woran wir noch gar nicht gedacht haben oder uns eine andere Idee gibt, welches Projekt, welchen Service, welches Produkt wir dann vielleicht mit seiner Hilfe noch zusätzlich in den Markt bringen.
Gelten denn Bewerber, die Sie zum Beispiel einmal abgelehnt haben, ja, für immer für den Betrieb verloren?
Also auf gar keinen Fall. Nur weil ich einmal jemanden abgelehnt habe, aus welchen Gründen auch immer, heißt das ja nicht, dass dieser Mensch für eine andere Position im Unternehmen nicht wahnsinnig geeignet wäre. Und das würde ich auch allen wirklich raten, nicht sozusagen die Segel zu streichen, wenn da eine Absage zurückkam. Wenn das Unternehmen interessant ist und ein bisschen größer, dann gibt es ja bestimmt noch mal eine Opportunität. Und bei ganz vielen Unternehmen kann man direkt auf der Webseite sich auch für so eine Art Bewerberpool registrieren. Dann bekommt man entweder neue Stellenanzeigen sowieso schon zugeschickt, was natürlich sehr komfortabel ist, oder man kann einfach sozusagen sich in die Datenbank schon mal eintragen lassen. Und das ist für Recruiter sowieso das Schönste, wenn sie quasi aus eigenen Quellen sofort schon mal ein paar Kandidaten vorschlagen können.
Welche Bewerbungen lieben Personaler?
Die klar strukturiert sind und die eben rausarbeiten, warum dieser Mensch auf diese Stelle passt und was man in den einzelnen Stationen seines Lebens vorher eigentlich gemacht hat, warum man sich für die entschieden hat und welchen Mehrwert man daraus irgendwie mitbringt. Was hat man da gelernt? Warum ist das jetzt relevant? Wenn das schön klar ist, dann mögen Personaler das gerne. Und ich sage Ihnen jetzt offen, die KIs, die dann in Zukunft wahrscheinlich noch mehr Bewerbungen lesen als heute, die brauchen das auch. Was die gar nicht können, sind so Floskeln. Wenn sie schreiben, ich bin dynamisch und innovativ, dann weiß die KI gar nicht, was sie tun soll. wenn Sie schreiben, ich kann die und die Programmiersprache und ich kann agile Projektführung, dann ist das super. Vor allen Dingen, wenn in der Stellenausschreibung auch tatsächlich agile Projektführung stand und nicht Projektmanagement. Also da kann man gar nicht präzise genug sein. Man muss der Maschine manchmal ein bisschen helfen.
Zum Schluss, was ist der entscheidende Tipp? Also wie klappt das mit der Bewerbung?
Einmal versuchen, sich selber von außen anzuschauen. Ist nicht so einfach, uns mal zu überlegen, was sind denn jetzt sozusagen die relevanten Punkte und was davon möchte ich irgendwie unbedingt sagen. Dann sind es wahrscheinlich nicht mehr 17 Seiten, sondern nur 3. Dann ist da eine klare Gliederung drin. Dann gibt es unter jeder Station vielleicht 3 Anstriche, was daran das Wichtige war, was man da getan hat. Sich selber in so ein bisschen quadratisch praktisch gut zu verpacken, wäre mein Tipp und sich nicht verstellen. Denn das kommt sowieso irgendwann sonst im Verfahren raus. Und dann haben alle viel Zeit verloren.
Sagt die Personalerin Katharina Herrmann. Dankeschön für diese Einblicke.
Sehr, sehr gerne, Herr Koran.